Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Who refused to drink anything that I offered. Everybody else was having a good time. We're all sitting around. But these two guys, while they were cordial and polite, I could tell that they were uneasy about accepting anything from a black man.
Die Ku Klux Mitglieder fühlten sich erstmal nicht so wohl. Die Story von Daryl Davis klingt völlig unglaubwürdig. Der coole schwarze Musiker und Aktivist hat sich vorgenommen, Rassisten vom Ku Klux Klan umzukrempeln mit spektakulärem Erfolg. Inzwischen geht er bei einigen Mitgliedern ein und aus und er hat vor allem schon ein paar Dutzend Klan-Kutten einsammeln können und den Klan in Maryland, den hat er praktisch zum Erliegen gebracht. Ob seine Strategien auch anderswo greifen können, das klären wir gleich hier im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer. Herzlich willkommen. Die Empörung ist riesengroß. Der Rowohlt Verlag hat offenbar völlig überraschend seiner verlegerischen Geschäftsführerin Barbara Laugwitz gekündigt. Und das, obwohl die Verkaufszahlen unter ihrer Leitung offenbar stimmten. Etliche Rowohlt-Autoren protestieren jetzt öffentlich gegen die Kündigung des Holzbrink-Konzerns. Eckhard von Hirschhausen zum Beispiel, aber auch große internationale Autorenstars wie Siri Hüstwedt oder Paul Auster. Die zeigten sich entsetzt. Von übler Hire-and-Fire-Mentalität war die Rede. Mein Kollege Hans von Trotha, der beobachtet seit Jahren die deutsche Verlagslandschaft. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Im Moment, da sind wir in diesem konkreten Fall ja doch auf Spekulationen angewiesen. Frau Laugwitz darf nichts sagen. Der Holzbrink-Konzern spricht nebulös von unterschiedlichen Vorstellungen. Gemunkelt wird aber, es habe an mangelnder Strahlkraft gelegen. Die wird Laugwitz' Nachfolger, der Autor, Journalist und Kunstkenner Florian Illies, wahrscheinlich liefern können. Wie wichtig ist denn diese Strahlkraft für den Job?
Ja, das kommt sehr darauf an, wie man das definiert. Verleger oder Verlagsleiter, das muss man mal unterscheiden. Wir haben ja sehr viele klassische Verleger. Der klassische Verleger war jemand, der sein eigenes Geld ausgegeben hat, um Bücher zu machen. Davon sind wirklich nur noch wenige. Bei den meisten reden wir über Konzernverleger. Da sind das Verlagsleiter, führende, leitende Angestellte, die das Geschäft führen. Und auch in diesem Job brauchen Sie eigentlich drei Dinge, die ganz selten auf einmal zusammenkommen. Sie müssen ein ganz starkes Gespür für Menschen haben, Sie müssen ein ganz starkes Gespür für Stoffe haben und Sie müssen ein ganz starkes Gespür für den Markt haben und das zu gleichen Teilen. Und daraus entwickelt sich in der Regel schon eine Strahlkraft, die stark genug ist, um diese verschiedenen Gewerke zu bändigen, die bei einem Buch eine Rolle spielen. Ganz offensichtlich war das der Fall bei Rowohlt. Ganz offensichtlich hatte sie das, sonst würden nicht Autoren auf der ganzen Welt sich jetzt beschweren, dass sie geht. Sie war auch sehr erfahren. Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Wie gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist. Ich möchte da auch nicht drüber spekulieren. Allerdings als Persönlichkeit schien sie mir einen sehr guten Job zu machen an dieser Stelle.
Wenn Sie möglicherweise noch mal so den Prototyp des idealen Verlegers zeichnen dürften, was sind das noch für Qualitäten, die er mitbringen muss? Also ein gesundes Selbstbewusstsein scheint schon mal nicht hinderlich.
Das ist, glaube ich, unbedingt erforderlich. Also ich würde diese Frage jetzt gern ohne Namen beantworten, weil wir dann gleich eine Viertelstunde brauchen und das erklären müssen. Also tatsächlich, Sie brauchen ein großes Selbstbewusstsein und Sie müssen zwei Dinge zusammenbringen, die wirklich auch ganz selten zusammenkommen. Ein ganz großes Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zuzuhören. Und diese beiden Dinge dann aufeinander stoßen zu lassen. Also Sie müssen Menschen fischen können. Sie müssen der sein, zu denen die Autor gehen wollen. Sie müssen aber auch der sein, zu denen die guten Lektoren gehen. Es wäre mal ein Spaß, die ganzen großen Bücher, die wir haben, aus den letzten 50 Jahren rauszubringen in der unlektorierten Form. Es sind die Lektorinnen, die Lektoren, die Verlegerinnen, die Verleger, die die Bücher machen mit den Autoren. Die wissen das auch, die Autorinnen und Autoren. Und die Person, die das Ganze steuert und die Vision dazu hat, das ist die Verlegerin oder der Verleger. Ganz sicher selbstbewusst, ganz sicher auch eitel, weil sie ja Erfolg haben. Eitelkeit wird ja zu Unrecht immer als Movens für Tätigkeiten so schlecht gemacht. In dem Fall gehört sie dazu. Ist nur ein großer Unterschied. Die Eitelkeit des Verlegers wird sehr viel langsamer befriedigt als die des Autors. Um als Verleger Recht zu haben, und Recht haben ist in der Verlegerei absolut eine gute, sinnvolle Eigenschaft. Vielleicht nirgends so sehr wie in der Verlegerei. Um wirklich Recht zu haben, das dauert manchmal 2, 3, 5, 10 Jahre, während der Autor in der nächsten Saison auf der Bühne sein will. Und das ist auch gut so. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Charaktere, aber die richtige Person an der Spitze eines Programmmachens, also eines Verlags, ist das alles Entscheidende für den Erfolg eines Verlags. Sie können ohne verlegerische Persönlichkeit, mit welchem Titel, welchem Geschlecht und welchem Gehalt auch immer, kein guter Verlag sein. Auch heute nicht und auch in den nächsten 10 Jahren nicht, davon bin ich überzeugt.
Herr von Trotha, noch eine Frage. Die Autorin Elfriede Jelinek, die ist ja nicht die Einzige, die in dieser Kündigung auch doch ein klares Muster erkennt. Sie sagt, dem Sinn nach eine der wenigen Frauen, die es in dieser Branche bis nach oben geschafft hat, wird jetzt mal wieder entsorgt. Wie erleben Sie die Branche in dieser Hinsicht?
Das ist tatsächlich sehr bedauerlich, weil tatsächlich allmählich immer mehr Frauen auch in die oberen Positionen zu kommen. Ansonsten gilt etwas Ähnliches wie in anderen Branchen auch auf der unteren Ebene im Verlag. Extrem viele Frauen, mehr als in anderen Branchen auch. Und je weiter sie aufsteigen, desto dünner wird es für die Frauen und plötzlich sitzen da doch die Männer. Das muss sich unbedingt ändern, zumal Frauen tatsächlich auch anders verlegen als Männer und in vieler Hinsicht auch. Ja, ist das sehr spannend, das auch gegeneinander aufeinander loszulassen. Und das ist auf jeden Fall bedauerlich, obwohl es kein Präjudiz für die Arbeit von Florian Illies sein muss.
Was macht gute Verleger aus? Hans von Trotha ist selbst Autor, Historiker und Journalist. Wir haben gesprochen über die überraschenden Veränderungen an der Rowohlt-Spitze. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
My goal has always been to take the most boring, ordinary, everyday things and make them look interesting.
Die banalsten Momente so auf den Punkt bringen, dass daraus was Interessantes entsteht. Die amerikanische Fotografin Mary Frey wurde bekannt mit ihren Schwarz-Weiß-Porträts amerikanischer Mittelschichtsfamilien in Massachusetts. Fast 30 Jahre lang hat man dann nichts oder nur sehr wenig von ihr gehört, obwohl sie zahlreiche Stipendien gewonnen hatte und ihre Arbeiten Mitte der 80er Jahre zum Beispiel im Museum of Modern Art in New York zu sehen waren. Jetzt sind diese und andere Fotos erstmals in Europa zu sehen, im Forum für Fotografie in Köln, und meine Kollegin Lotta Wieden hat sie sich angesehen. Hallo.
Hallo.
Lotta, bevor wir gleich mal auf die Bilder selbst eingehen, wieso eigentlich dieses späte Revival? Warum hat das so lange gedauert? Warum 30 Jahre Pause?
Das liegt an einem Buch. Frey hat ja ihre Karriere im Grunde genommen früh unterbrochen zugunsten einer Fulltime-Dozentenstelle und zugunsten ihrer Familie. Aber dann letztes Jahr, da hat sie ihre frühen Schwarz-Weiß-Aufnahmen in ein Buch gepackt. Und dieses Buch mit diesen Bildern aus dem Alltag der amerikanischen Mittelschicht Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, übrigens ihr erstes Fotobuch überhaupt, das landete dann auf der Shortlist für den Fotobuchpreis der Paris Photo. Das ist die wichtigste Messe für künstlerische Fotografie. Und dieser Fotobuchpreis gehört wirklich zu den bedeutendsten Preisen, die man für ein Fotobuch überhaupt gewinnen kann. Da werden mehrere hundert jedes Jahr eingereicht. Also das war ein großer Erfolg für Frey. Und ohne diesen Erfolg wäre die Ausstellung in Köln wohl auch nicht zustande gekommen.
Mhm. Und jetzt sieht man in Köln also Fotos, haben Sie gesagt, der amerikanischen Mittelschicht aus der Zeit so, ja, 70er, Anfang 80er Jahre. Was genau sind das für Fotos? Was sieht man da?
Das sind ihre frühen Schwarz-Weiß-Arbeiten, eben aus diesem Buch, aber auch die etwas später entstandenen Farbfotografien, die eben die amerikanische Mittelschicht zeigen, Familien in einer Kleinstadt. Und Freys Thema, das sind im Grunde die allerbanalsten Momente im häuslichen Alltag dieser Menschen, also Mutter und Sohn beim Frühstück, eine Frau und ihre Tochter beim Wäscheaufhängen, Teenager im Kinderzimmer oder ein älteres Paar, das sich schick macht fürs Theater vermutlich, und er legt ihr dann so von hinten die Perlenkette um den Hals. Solche Sachen. Also man sieht viele intime Momente, oft auch komische Momente, wenn beispielsweise ein eingeseiftes Hündchen einsam und verlassen in der Küchenspüle steht und offenbar darauf wartet, dass es endlich abgespült wird. Also man möchte oft lachen, aber genauso oft sieht man eben auch diese ganze Enge, diese ganzen emotionalen Abhängigkeiten von Familienmitgliedern untereinander. Das hat auch oft was Beklemmendes. Die Ausstellung heißt, finde ich auch ganz treffend, Real Life Dramas.
Also das klingt ja wirklich sehr, sehr catchy. Könnte ich mir vorstellen, dass es aber auch den Zuschauer, den Betrachter zum Voyeur macht, oder? Wenn das so intime Momente sind. Also behalten die Menschen ihre Würde?
Unbedingt. Also anders als beispielsweise bei dem Briten Martin Parr, bei dem diese Middle-Class-People ja eher entlarvt werden in ihrer ganzen Geltungssucht und Spießigkeit, spürt man bei Mary Frey so eine große Empathie für diese all unsere Unvollkommenheiten. Also eher Menschenfreund, nicht Voyeurin, Und hinzu kommt, Frays Bilder wirken zwar auf den ersten Blick wie Dokumentarfotos, fast wie Schnappschüsse, aber wenn man genau hinschaut, sind diese Bilder, vor allem die Farbfotos, sehr genau inszeniert. Die Situation, die sie vor Ort vorfindet, hat sie von ihren Protagonisten wie auf einer Bühne immer wieder darstellen lassen, also bis sie das Foto eben gekriegt hat, was sie auch wirklich wollte.
Was genau wollte sie denn? Also kann man erkennen, um was es ihr genau geht in diesen Alltagsszenen? Was ist das, was sie da genau interessiert?
Das habe ich sie auch gefragt, nämlich als sie mir erzählt hatte, dass sie sich damals eine ganze Liste gemacht hat mit Situationen, die sie dann fotografieren wollte. Also aufstehen, Socken anziehen, Beine rasieren, Fleisch grillen, Wäsche waschen. Und da erzählte sie dann diese Geschichte, wie sie noch an der Uni war und anfing, eine Großformatkamera auszuprobieren. Also schweres Gerät, so eine Kamera wiegt 6-7 Kilo und Mary Frey ist eine kleine Frau, so etwa 1,60, 1,63 groß. Also sie hat da auf jeden Fall mit Stativ gearbeitet und dieses ganze Equipment, mit dem reiste sie dann an Thanksgiving nach Hause zu ihren Eltern, um im Grunde erstmal zu üben.
So I went home one Thanksgiving.
Ich fuhr also nach Hause mit meiner Kamera an Thanksgiving und meine Mutter war gerade am Kuchenbacken. Und dann kam dieser Moment. Der Kuchen war fertig und sie nahm ihn aus dem Ofen, hob ihn hoch, strahlte übers ganze Gesicht, das aber vom Kuchen halb verdeckt wurde. Und das war mein Aha-Moment. Ich wusste, das ist es, was ich machen will. Bilder, die aussehen wie Schnappschüsse, aber keine Schnappschüsse sind. Fast so wie ein Tableau vivant. Bilder von Ideen über Familie und darüber, wie wir unser ganz gewöhnliches Leben leben.
Also ab diesem Moment hatte sie ihr Thema gefunden und das Interessante ist, dass Mary Frey durch diese Herangehensweise an der Schnittstelle zwischen Dokumentation und Inszenierung die Abgründe des Familienlebens extrem verdichtet und auf den Punkt bringt. Ganz besonders in den Farbaufnahmen, für die sie dann eine Mittelformatkamera benutzt. Das sind Fotos, die fast hyperreal wirken. Das geht schon so fast ein bisschen in so eine Werbeästhetik hinein. Also ein bisschen so, als wären die aus einer Doku-Soap gefallen, während sie natürlich gleichzeitig aber auch die ganze Popkultur der 80er Jahre festhalten. Also das Led Zeppelin-Cover auf dem Bett einer 13-Jährigen, die Poster an den Wänden, die Klamotten, die Frisuren, das Posen der Teenager und so weiter.
Sprechen wir nochmal über diese inhaltliche Ebene. Wie üblich war denn das in dieser Zeit, auch vielleicht Fotos oder sein Sujet wirklich im eigenen Privatleben zu finden? Das ist ja heute eine sehr, sehr gängige Praxis.
Damals, das war ja auch noch die Vor-Handy-Zeit, gab es gar nicht so viele, die so gearbeitet haben und schon gar nicht in dieser Form mit diesen inszenierten Situationen. Also Sally Mann hat ihre eigenen Kinder inszeniert, Sage Soyer ihre eigene Mutter, aber die beiden hatten eben nicht dieses soziologische Interesse wie Mary Frey. Also es gab schon ein paar mit dieser Herangehensweise, aber dann kam eigentlich erst später jemand wie Larry Sultan, der sich ebenfalls diese amerikanische Mittelschicht angeschaut hat, ihre Werte und ihre Ideale hinterfragte und eben wie Mary Frey im engsten Freundeskreis und Familienkreis inszenierte. Anfang der 90er Jahre war das und er hatte dann, das war vielleicht auch noch ein bisschen entschiedener inszeniert, er hatte dann jedenfalls sehr viel mehr Erfolg Anfang der 90er Jahre als Mary Frey 10 Jahre zuvor.
Sie haben gerade schon gesagt, also das sind ja Fotos aus einer ganz anderen Ära, aus dieser Vor-Handy-Fotozeit. Ich frage mich, funktionieren dann diese Bilder überhaupt noch? Denn wir sind ja extrem übersättigt im Grunde von genau dieser Art, auch sehr privater Fotografie.
Also ich finde schon, mir ging es so, dass ich zum Beispiel nach 2, 3 Bildern gar nicht mehr daran gedacht habe, wann genau diese Bilder entstanden sind und wo. Wir sind ja alle Kinder von irgendwem, Schwester, Bruder und so weiter. Und wenn da so ein pummeliges Mädchen, 10 Jahre alt, im Badeanzug auf einer Terrasse steht und so mit so einer Mischung aus Trauer und Schicksalsergebenheit dann ihren jüngeren Brüdern, die auch noch beide im Liegestuhl sitzen, eine Tüte Chips runterreicht, weil sie offenbar muss, weil sie dazu gedrängt wird, dann versteht man das ganze Unglück dieses Kindes. Also diese Bilder funktionieren genauso gut auch hier und heute noch. Als ich vor den Bildern stand, habe ich dann auch nochmal gedacht, genau wie Sie sagten, wie oft wir eben genau solche banalen Momente selbst fotografieren mit unseren Handys. Wenn der selbstgebackene Kuchen, tata, aus dem Ofen geholt wird, wenn Familienmitglieder sich ein Küsschen geben. Also unsere iClouds sind ja voll von solchen Bildern. Mhm. Das ist also extrem anschlussfähig an das, was wir heute alle selbst mit dem Handy fotografieren. Nur macht einem diese Ausstellung dann eben auch nochmal bewusst, wie groß der Unterschied dann am Ende ist zwischen einem Bild, das jemand schon vor sich gesehen hat, bevor er oder sie auf den Auslöser gedrückt hat. Also das Bild, das ganz bewusst in den Blick genommen wird, wo dann am Ende eben auch alles stimmt, Tiefenschärfe, Licht, Ausschnitt und so weiter, zu dem, was wir so alles auf unserem Handy mit uns rumtragen.
Jetzt kann man diese Fotos in Köln nochmal sehen. Wie werden sie da überhaupt präsentiert? Was ist das für ein Rahmen?
Ich finde es durchaus geschickt gemacht. Also es sind meist so zwei Arbeiten übereinander gehängt und man sieht natürlich so einen roten Faden, der da durchgeht. Über dem Teenager mit dem Led Zeppelin-Cover, da hängt dann ein Foto von einem kleinen Mädchen, das sich so einen Brautschleier auf den Kopf gesetzt hat und sich andächtig, fast ehrfürchtig im Spiegel betrachtet. Also hier wie da das Thema der Verwandlung und des sich woanders hinträumst. Das ist schon ganz gut aufeinander bezogen und auch ganz stimmig. Ich selbst hätte mir vielleicht die Printabzüge auch noch ein bisschen größer vorstellen können. Das hätte den Vorteil gehabt, dass diese ganz strenge Reihung so eins neben den anderen, das wäre dann etwas aufgelockert worden. Das hätte vielleicht auch ganz gut zum Thema gepasst. Aber ich verstehe eben auch, dass die Bilder was Intimes behalten sollten, also nicht zu plakativ da an der Wand hängen sollten.
Lotta Wieden über eine gelungene Wiederentdeckung, die Ausstellung Real Life Dramas der Fotografin Mary Frey, zu sehen noch bis 8. September im Forum für Fotografie in Köln. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Michael Leverkus.
Live-Übertragungen aus Bundestag und Bundesrat sind künftig bei Phoenix mit Live-Untertiteln zu sehen. Die Anfang des Jahres gestartete Testphase sei abgeschlossen, teilte der zu ARD und ZDF gehörige Dokumentationskanal mit. Dass hörbehinderte Menschen noch besser das politische Geschehen aktuell mitverfolgen können, sei ein besonderes Anliegen von Phoenix. Programmkoordinator Alfred Schier.
Wir sind jetzt glücklicherweise in der Lage, weil wir zusätzliche Finanzmittel von ARD und ZDF für diesen Zweck bekommen haben, dass wir jetzt unser Angebot noch wesentlich erweitern können. Untertitelung von Bundestagsdebatten ist sehr, sehr aufwendig, weil das muss ja live erfolgen. Das heißt, ein ganzer Stab von Mitarbeitern sitzt da. Das kann nicht einer machen, sondern müssen mehrere Mitarbeiter machen, verfolgen die Bundestagsdebatte und übersetzen das sofort in ihre Geräte hinein.
Außer Reden und Debatten sollen auch Gesprächssendungen und Dokumentationen am Abendprogramm untertitelt werden. Bereits seit Start von Phoenix 1997 werden die Tagesschau und die Tagesthemen mit der Einblendung von Gebärdendolmetschern gesendet. Der Berliner Dichter und Übersetzer Norbert Hummelt erhält den mit 20.000 Euro dotierten Hölty-Preis der Stadt Hannover, wie die Stadt heute mitteilte. Jurymitglied Michael Braun erläuterte bei Deutschlandfunk Kultur, warum Hummelt den Preis für sein Lebenswerk erhält. Nicht nur sein eigenes Schaffen als Lyriker werde ausgezeichnet, auch als Übersetzer habe er Überragendes geleistet.
Indem er einige Bücher der Weltpoesie übertragen hat, da nenne ich zwei Autoren. Er hat für die Weltpoetin Inger Christensen aus Dänemark einen Sonettenzyklus ins Deutsche gebracht, und zwar gemäß der Sonettform, nämlich das Schmetterlingstal. Und dann hat er sich an zwei der wichtigsten Werke der Weltpoesie herangewagt. Das ist von T.S. Eliot, The Wasteland, oder die Four Quartets, die vier Quartette, die er in ein zeitgemäßes Deutsch gebracht hat.
Hummelts eigene Gedichtbände weisen Bezüge zu Joseph von Eichendorff, Stefan George und Dante Alighieri auf. Am Donnerstag wird Norbert Hummelt im Sprengel-Museum in Hannover den Preis entgegennehmen. Der Musiker John Legend und der Komponist Andrew Lloyd Webber sind mit einem Emmy Award für die Live-Version des Musicals Jesus Christ Superstar ausgezeichnet worden. Lloyd Webber hatte die Rockoper 1971 komponiert und damit seinen internationalen Durchbruch gefeiert. Die jetzt ausgezeichnete Version wurde für eine Live-Ausstrahlung im Fernsehsender NBC eingerichtet. Auch der Lyriker Tim Rice, der das Musical-Buch geschrieben hatte, bekam einen Emmy. Mit der Auszeichnung gehören Legend, Lloyd Webber und Rice nun zu den einer kleinen Zahl von Künstlern, die die vier größten Preise im US-Showbusiness gewonnen haben. Neben den Emmys sind das die Tonys, Grammys und Oscars.
Gibt es Professor Frankenstein noch heute? Was sind meine Daten eigentlich im Internet wert? Zwei Fragen, die zum Beispiel gerade auf dem Ars Electronica Festival in Linz beantwortet wurden. Mehr als 1000 Künstler und Expertinnen zeigten dort ihre Interpretationen unserer modernen Welt. Philipp Artelt hat sich für uns in Linz umgesehen.
Ein weißes Herz schlägt in einem Wassertank. Flüssigkeit pulsiert durch Schläuche, treibt rotierende Räder in einem Glaskasten an, die wiederum ein altes Praxinoskop drehen lassen, einen Vorläufer des Kinematographen aus dem 19. Jahrhundert. Mediengeschichte trifft auf historische Medizintechnik in dieser merkwürdigen Maschine von Susana Ballesteros und Jano Montañez.
Wir dachten uns, wie großartig wäre es, wenn wir unsere eigene Energie erzeugen könnten. um damit interne oder externe Gerätschaften anzutreiben. Das war unser Hauptgedanke.
Als Antithese zum Cyborg bezeichnet die Künstlerin das Werk. Den Betrachter wird der massive Echtholztisch mit den altertümlichen Aufbauten an Frankenstein erinnern, auch wenn dieses Herz nicht echt ist. Das in dem Video nebenan allerdings schon.
Wir haben das Herz hier einem Schwein entnommen, um zu zeigen, dass ein einzelnes Organ autonom funktionieren kann. Wir haben es geschafft, es 45 Minuten weiterschlagen zu lassen.
Die Veränderung unseres Lebens durch das Internet ist seit Jahren ein wesentliches Thema der Ars Electronica. Und doch wird auch hier immer wieder versucht, das Digitale in die analoge Welt zu holen und so berührbar zu machen. Im Nebenraum einer japanischen Musikgruppe, die mit umgebauten Ventilatoren und Röhrenfernsehern lernt, steht ein riesiger Drucker. An allen Ecken kommen kleine Zettel mit Thermopapier aus dem Ungetüm. Darauf gedruckt die Digitalwährung Bitsoil. Der Bitsoil ist eine Erfindung der belgischen Schwestern Benedikt und Laure Anne Jacobs. Sie nehmen damit Bezug auf Internetwährungen wie den Bitcoin.
Es geht darum, einen Gegenwert für unsere Daten zu erhalten. Jeder produziert Daten. Aber diese Daten sind in den Händen von nur wenigen Menschen.
Der Bitsoil-Drucker macht diese virtuelle Währung und damit den Wert unserer Daten physisch greifbar. Zudem kann jeder übers Internet einen Bot erstellen, ein kleines automatisch ablaufendes Programm. Und dieses fordert die Internetgiganten wie Amazon, Google und so weiter auf, einen fairen Anteil für die Nutzung der persönlichen Daten auszubezahlen. Unsichtbares sichtbar macht auch eines der erschreckendsten Kunstwerke auf der diesjährigen Ars Electronica. Der Berliner Künstler Michael Saub hat eine Weltkarte des Visionärs Richard Buckminster Fuller nachgebaut, aus mehr als 44.000 Zuckerwürfeln. Darauf projiziert er verschiedene Darstellungen der Erde.
Warum Würfel Zucker? Inhaltlich gesprochen ist Zucker Energie. Im Friedensfalle Energie für Menschen und Fahrzeuge. Im Kriegsfall wird Zucker allerdings konfisziert und in Sprengstoff überführt.
Gelegentlich blitzt es auf der Weltkarte auf. Kasachstan, Nevada, Japan. Dann wird diese Erde in grelles Weiß gehüllt. Eine chronologische Darstellung nuklearer Explosionen. Der Künstler hat sein Projekt eigentlich als agnostische Darstellung angelegt und doch ließ es ihn nicht kalt, als er plötzlich die Explosionen nicht nur als abstrakte Daten sah, sondern als Projektion auf seiner Weltkarte.
Ich war sehr überrascht. Die Menge, auch die hypnotische Menge, mesmerisierende Blitzhaftigkeit der Nukleartests hat mich völlig erstaunt.
Die Auswirkungen von Technologie auf unsere Welt sichtbar zu machen, das gelingt den Künstlern auf der Ars Electronica immer wieder. Und sie zeigen auch dieses Jahr, dass man die Errungenschaften doch gelegentlich in Frage stellen muss.
Philipp Artelt mit Eindrücken von der Ars Electronica. Gestern Abend ging das Festival mit einem neuen Besucherrekord zu Ende. Über 100.000 Menschen kamen in diesem Jahr ins oberösterreichische Linz. Daryl Davis ist eine eindrucksvolle Erscheinung, ein cooler afroamerikanischer Jazzmusiker, der etwas ganz und gar Ungewöhnliches tut. Seit Jahren geht er zu Aufmärschen des Ku Klux Klans und redet mit den Menschen, die ihn nur wegen seiner Hautfarbe hassen. Davis redet nicht nur, er hört vor allem zu. Den Ku Klux Klan im Bundesstaat Maryland hat er damit praktisch zur Selbstauflösung bewegt. Etliche Ex-Rassisten sind inzwischen bekehrt und eng mit ihm befreundet. Am Wochenende war Daryl Davis in Berlin auf einer Konferenz im Kreuzberger Kunstraum Bethanien. Es ging dort um internationale Perspektiven auf die extreme Rechte. Mein Kollege Matthias Dell hat Daryl Davis bei der Gelegenheit getroffen. Was war das für eine Begegnung? Was für eine Ausstrahlung?
Ahnung hat der Mann.
Auf eine Weise sehr unspektakulär, auf eine andere Weise aber auch sehr beeindruckend, weil der halt eine große Ruhe und Geduld ausstrahlt. Ich hatte ja vorher den Film gesehen, den es mit ihm gibt, ein Dokumentarfilm, Accidental Courtesy, der auch in diversen Streaming-Portalen zu finden ist, wo halt gezeigt wird, dass er einerseits afroamerikanische Geschichte erzählt und durch Amerika reist und andererseits eben dauernd Begegnungen hat mit Leuten, die er quasi schon dazu bewegt hat, ihm ihre Robe zu geben. Das ist immer das Zeichen dafür, dass er sie quasi, dass sie austreten aus dem Ku Klux Klan und ihren Rassismus irgendwie davon lassen. Und stellenweise auch mit Leuten, die das nicht getan haben, mit denen er quasi noch im Gespräch ist. Es gibt auch eine sehr enervierende Szene, wo er sich mit zwei Schwarzen streitet, also wo auch aus der Black Community an ihm eine Kritik da ist. Und auch da hat er dann erzählt, dass sich das danach wieder gelöst hat und er mit denen jetzt auch befreundet ist. Und er hat ja so ein ganz eigenes Programm. Also das kommt bei ihm daher, dass er als Kind eigentlich Diplomatensohn gewesen, deswegen früh in der Welt rumgefahren, früh an internationalen Schulen gewesen und erst irgendwie mit 10 oder 11 als Pfadfinder, als einziger Schwarzer in der Klasse dann in Amerika, wo er beworfen wurde, gemerkt, was es eigentlich bedeutet, Schwarzer zu sein in einem Land, wo die Weißen herrschen, weil ihm seine Eltern dann erklärt haben, was Rassismus ist. Und ein bisschen was steckt in diesem Programm, das er dann macht, dass er zu den Leuten hingeht, ja auch was Kindliches drin, dass er, weil sein Credo ist eigentlich, warum, oder seine Frage ist, warum hasst ihr mich, wenn ihr mich gar nicht kennt? Und genau, und er geht da, wie er selber sagt, nicht unbewaffnet hin, sondern mit Wissen und mit Geduld und hat das dann ungefähr so begründet.
Because I am secure in myself. I know who I am.
Weil ich mir meiner selbst sicher bin. Ich weiß, wer ich bin. Die Zuschreibungen von denen treffen mich nicht. Sie versuchen mir zu erklären, Schwarze hätten ein kleineres Gehirn als Weiße. Schwarze seien anfälliger für Kriminalität. Wir seien faul, wollten nicht arbeiten und lebten gern von staatlichen Sozialleistungen. Ich habe jedes Klischee gehört, das Sie sich vorstellen können. Und die meisten Leute wären darüber so verärgert, dass sie bereit wären zu kämpfen. Das ist aber das, was diese Leute wollen. Sie wollen diese Konfrontation. Ich dagegen bleibe ruhig und höre zu. Und wenn ich zugehört habe, dann spreche ich sie auf all die Dinge an, die nicht stimmen. Ich habe nie von Sozialleistungen gelebt. Ich habe nie eine Straftat begangen. Ich bin ein gebildeter Mensch, wahrscheinlich gebildeter, als Sie es sind. Wen meinen Sie also mit Ihren Vorurteilen? Mich nicht.
Es ist lustig, man hört so ein bisschen diesen Hall, dieses Bethanien, das ja mal ein Krankenhaus war. Und das hat hier fast so ein bisschen was, als würde jemand in der Kirche predigen. Aber das ist er ja eigentlich gar nicht, dieser Mann. Und es klingt so simpel und selbstverständlich, wenn er das sagt. Naja, ich weiß ja, wer ich bin. Aber tatsächlich braucht er doch eine Wahnsinnsgeduld. Er braucht eine unendliche Langmut und auch wirklich ein dickes Fell, um sich mit diesem ganzen Hass auseinanderzusetzen. Wieso verzweifeln andere und er offenbar nicht?
Das habe ich ihn auch gefragt und in dem Moment, das war eine interessante Frage, weil ich das selber mal erlebt hatte bei einer Recherche 2012 in Amerika, in Milwaukee, Wisconsin, war ich einen ganzen Tag lang mit so Tea-Party-Supportern unterwegs. Und das war wirklich schwer erträglich, weil man ganz viel dummes Zeug gehört hat von Leuten, die die Geschichte nicht kennen, die die Fakten nicht kennen, die aber irgendwie glaubten, sie wüssten irgendwas. Und es war wirklich hart. Ich habe das so noch nie erlebt und bin dann abends, um irgendwas Schönes zu erleben, zum Calatrava gebauten Kunstmuseum in Milwaukee gefahren, weil ich wirklich so ausatmen musste. Und habe ihn selber gefragt, wie ist das für ihn eigentlich, wenn er diesen ganzen Dreck hört, diese ganzen blöden Vorurteile, wie geht er damit um?
No, because for you it's new. For me it's not. I was born into it. I was born black. How can I escape this? You know, it's part of my living.
Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass das, für mich ist es eine Wahl quasi. Ich kann sagen, ich interessiere mich dafür und beschäftige mich damit. Für ihn ist es irgendwie keine Wahl. Er muss sich damit beschäftigen. Er ist da reingeboren, er ist schwarz, er wird deswegen so adressiert. Und das Einzige, was er tun kann, ist, dagegen etwas zu unternehmen. Und das fand ich einen interessanten Moment, weil man dann doch wieder merkt, wie unterschiedlich der Blick ist, selbst wenn man sich dafür glaubt, zu interessieren.
Rechtsextremisten, Rechtspopulisten sind ja in jüngster Zeit auch bei uns immer lauter hörbar. Eine der möglichen Reaktionen darauf, die bringt es auf die Formel mit rechten Reden. Das ist doch im Grunde genau die Strategie, die Daryl Davis hier sehr erfolgreich vormacht, oder?
Könnte man auf den ersten Blick denken, aber es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Da habe ich mit ihm auch drüber gesprochen. Das eine ist, dass bei ihm das Mediale keine große Rolle spielt. Also er macht es ja vor allen Dingen, er macht es jeden Tag, hat er mir gesagt. Also immer, wenn er nicht Musik spielt oder Vorträge hält, um Geld zu verdienen, dann macht er das. Dann ruft er Leute an, dann geht er irgendwo hin, findet Adressen raus und so weiter. Das heißt, es ist wirklich eine Arbeit, die auch ganz häufig in einem privaten, geschützten Raum stattfindet, wo anders geredet werden kann, als das mit Kamera der Fall ist. Das ist zum Beispiel vielleicht auch was, wo man bei Dunja Hayali denkt, in Deutschland, die macht das eigentlich ähnlich. Eh
Aber wenn natürlich sofort ein ZDF-Beitrag draus werden muss, ist es auch wieder blöde irgendwie so. Ali Chan wäre vielleicht auch noch jemand, dieser Migrant des Vertrauens, der es auch so sucht, diesen Kontakt. Und das ist vielleicht was, was irgendwie im quasi Geschützteren passieren muss. Und das andere ist natürlich, dass er vor allen Dingen er ist. Also dass es natürlich einen Unterschied macht, dass er da diesen eigentlich unerhörten Schritt geht. Er geht auf die Leute zu, die eigentlich erklärterweise Leute wie ihn wegen der Hautfarbe hassen. Und da habe ich ihn dann gefragt, ob ich das quasi als Weißer auch machen könnte. Und er hat geantwortet:
I think you could do it.
Ich denke, sie könnten das machen, aber ich denke auch, dass es sowas wie die Mystik des Fremden gibt. Sie sind kein Fremder für die, weil sie aussehen wie die, weiß sind. Ich sehe nicht aus wie die, ich sehe aus wie das, was sie hassen. Aber wenn sie ein Problem haben, ein psychologisches, Depressionen oder was auch immer, ein Trauma, dann gehen sie zum Psychiater oder zum Psychologen und sie erzählen ihre ganze Geschichte diesem Mann oder dieser Frau, die sie noch nie im Leben gesehen haben. Sie würden gewisse Geheimnisse ihrem besten Freund nicht verraten, aber sie erzählen einem Fremden alles über sich. Das ist die Mystik des Fremden, weil sie sich sicher fühlen.
Das ist interessant. Wenn sich der äußere Rahmen jetzt, wie wir gehört haben, doch auch möglicherweise unterscheidet, gibt es trotzdem etwas, das man von Daryl Davis lernen kann? Also vielleicht irgendwas, was man auch wirklich für den Privatgebrauch im Umgang mit dem Hass, wie wir ihn jetzt in Köthen oder auch in Chemnitz erlebt haben, abgucken kann?
Ich würde schon sagen, weil er ja, was man sieht, auch bei diesen Situationen jetzt in Deutschland, da gibt es die Konfrontation, da kann man wahrscheinlich auch schlecht reden, aber es passiert ja stellenweise auch. Und natürlich ist es ein Problem, wenn da ein Nazi-Aufmarsch ist und dagegen gibt es dann Demonstranten und beide Seiten brüllen sich voll. Dann sagt er, in so einer Situation ist nichts durchlässig, beide ziehen den Zaun hoch und man kann nicht reden. Und deswegen ist sein großer Trick eben dieses Zuhören, und das hat fast ein bisschen was, diese Strategie, erstmal die anderen reden lassen, fast was von Boxen, wie wir dann festgestellt haben, als er mir das nochmal erzählt hat.
Und dann sind sie empfänglicher für das, was ich ihnen zu sagen habe, weil sie ihr zeugslos geworden sind. Ja, genau. Lass sie sich verausgaben, genau, wie Muhammad Ali.
Also das ist ja dieser große Kampf gewesen in den 70er Jahren, George Foreman gegen Muhammad Ali. George Foreman viel stärker, klopft 8 Stunden lang auf Muhammad Ali ein und danach ist er so erschöpft, dass Muhammad Ali ihn K.O. schlagen kann. Und bei ihm ist es ähnlich, weil er erstmal die ganzen Schimpfworte auf sich niederprasseln lässt. Er steht nicht auf, er wird nicht aggressiv, sondern er schluckt das alles und dann sind quasi die Gegenüber auch verausgabt und dann kann er quasi auch leichter mit ihnen reden. Und das ist vielleicht ein Moment, was man sich merken kann für manche Konfrontationen.
Ja, hochinteressant. Würdest du denn sagen, es gibt hier wirklich auch eine Perspektive, jetzt gerade bei diesen Erzählungen, die man auf deutsche Verhältnisse anwenden kann? Also wir erleben ja auch gerade diese massive Polarisierung, dieses Hassverzerrte. Ist das vielleicht genau mit dieser Strategie zu befrieden?
Naja, das ist die Frage, das fragt man sich auch, wie geht das wieder weg, was gerade auf der Straße ist irgendwie. Er mit seinem quasi therapeutischen Ansatz würde wahrscheinlich sagen, man muss halt einfach drüber reden, und deswegen beurteilt er auch die Präsidentschaft von Donald Trump erstaunlich positiv.
I've said it before and I'll say it again. Donald Trump is the best thing that happened to the United States.
Natürlich wider Willen, also er findet Donald Trump nicht wirklich den besten Präsidenten, den es gibt, aber der macht es halt möglich, dass man erstens zum Beispiel über Sexismus redet und zweitens über Rassismus, weil er diese Sachen verkörpert. Und für Daryl Davis besteht die Hoffnung, nur wenn man darüber sprechen kann, wenn man sich auseinandersetzt, dann kann auch irgendwas besser werden innerhalb der Gesellschaft.
Matthias Dell hat den schwarzen Musiker und Aktivisten Daryl Davis in Berlin getroffen. Den Dokumentarfilm Accidental Courtesy, Daryl Davis, Race and America, gibt es übrigens im Netz bei dem ein oder anderen Streamingdienst. Kompressor, Prädikat, unbedingt sehenswert. Ganz herzlichen Dank, Matthias Dell. Und das war es auch schon wieder hier vom Kompressor. Lisa Ufer, mein Name. Machen Sie es gut.